Skincast, der Podcast über ästhetische und plastische Chirurgie sowie Dermatologie, der keine Fragen offen lässt, mit Dr. Felix Bertram.
Ich freue mich auf meinen heutigen Gast, Dr. Martin Pelle, Facharzt für Chirurgie, spezialisiert auf Venenchirurgie und Venentherapie. Venen ist ein riesiges Thema. Martin macht das schon seit 30 Jahren, ist bei uns bei SkinMate vor allen Dingen am Standort Wohlen tätig. Und ich freue mich wahnsinnig, heute über das Thema Venen mit Martin zu sprechen. Martin, herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Martin, Venen, wie viele Menschen betrifft das eigentlich?
Ja, es kommt häufiger vor, als man denkt. Es sind ungefähr jeder Fünfte, sowohl weiblich als auch männlich. Und das ist interessant, die meisten Frauen denken immer, nur die Frauen kriegen das. Und die meisten Männer denken auch, nur die Frauen kriegen das. Das ist ganz spannend. Aber also 20% in der Normalbevölkerung. Da gibt es Studien, die haben das gezeigt.
Okay.
Oder sogar eine Schweizer Studie, die das 2003 gezeigt hat,
okay.
Die Basler Venenstudie.
Die Basler Venenstudie, ich habe jetzt einfach Venen gesagt. Venen haben wir ja überall im Körper. Also ja. Venen ist ja erstmal nichts Schlimmes.
Also
wir reden von
Krampfadern.
Krampfadern.
Ja, ganz genau. Aber was auch wichtig ist, nur 4% aus der Normalbevölkerung kriegen wirklich schlimme Symptome, also dass sie auch richtig krank sind von diesen Krampfadern.
Also 20% zeigen
Varizen,
Krampfadern, aber nur 4% haben am Ende wirklich krankhafte Veränderungen und müssen behandelt werden.
Genau.
Betrifft das, wenn du sagst 20%, das ist ja durchaus viel. Ist das ein bestimmtes Alter und dann nochmal Geschlecht? Also das ist witzig eingeleitet mit Frauen. Ja. Trifft es Männer und Frauen gleichermaßen? Und sagt man ab 60 oder ab 70 oder kann das auch schon 30- und 40-Jährige betreffen?
Es können schon Junge. Mein jüngster Patient ist 15 Jahre alt gewesen. Ja. Der auch schon Schwierigkeiten hatten beim Sport, hat er immer Schmerzen in den Beinen, müde Beine gehabt und vor allen Dingen eine Umfangsvermehrung. Das eine Bein war viel mehr geschwollen als das andere. Das ist ganz spannend eigentlich, dass man das auch kriegen kann. Aber es ist deutlich seltener in jungen Jahren und je älter man wird, umso größer ist die Chance, die Wahrscheinlichkeit, auch wirklich an Krampfaderleiden zu bekommen. Ja.
Gibt es so einen Altersgipfel, wo man sagt, so in dem Alter ist es im... Ja. Oder ist das so linear zunehmend mit dem?
Schon linear zunehmend eigentlich, ja.
Gut, also wir haben ja, ich bin ja Gott sei Dank auch Mediziner, ich habe so ganz paar Grundkenntnisse nur, aber ich weiß, wir haben Venen und auch Arterien, auf das wir nachher zu sprechen kommen, im ganzen Körper. Von den Venenerkrankungen, von den Krampfadern sprechen, dann meinen wir meistens die Beine, oder?
Ja.
Da sieht man es auch meistens, so angeschwollene, ich sag mal, geschwollene Venen, das ist das, was du dann auch untersuchst und behandelst. Aber, und da kommt auch die Ästhetik nochmal ins Spiel, auch diese kleinen roten und blauen Äderchen, die sind vermutlich rein kosmetisch, ein kosmetisches Problem.
Die sind in der Regel rein kosmetisches Problem, aber sie können ein Hinweis darauf sein, dass doch auch unterliegend schon Probleme da sind. Ungefähr 30% von den Patienten, die diese Besenreiser, wie wir sie nennen, auch die blauen oder die roten haben, können eben unterliegend auch ein Venenproblem in den tiefer liegenden haben.
Also deshalb machen wir auch, wenn Leute wegen den Besenreisern kommen, die wir dann veröden in der Dermatologie oder auch, das machst auch du manchmal, oder im Laser behandeln, machen wir oft auch deine Untersuchung beim Venenspezialisten, schicken sie vorerst nochmal zu dir, um zu checken, ob innerlich alles gesund ist. Die meisten denken ja, dass man nur venenkrank sein kann, wenn man die Venen äußerlich so sieht, wie sie sich abheben. Das stimmt aber nicht, oder?
Nein, das stimmt nicht. Man kann auch Probleme haben mit den Beinen, mit gewissen Schwellneigungen, ohne dass man jetzt äußerlich eben diese großen, dicken Krampfadern, wie man sie manchmal so im Schwimmbad, in der Badi oder am Strand sieht und sich erschreckt, wie kann man so rumlaufen. Aber das ist so.
Und dann ist die Krux ja bei der Venenerkrankung, auch bei den großen Venen, die den auslatschen, sag's mal so salopp, das merkt man ja oft gar nicht. Was sind die ersten Symptome bei einem Patienten? Wir haben Besenreise angesprochen, jetzt eben, die kann aber auch ohne, die kann man so haben, oder auch mit Venenerkrankung. Was sind die ersten Symptome, auf die ich achten muss, wo ich vielleicht hellhörig werden müsste?
Also die Beine werden auf jeden Fall müder, dass man so im Laufe des Tages merkt, so, die Beine sind schwer, die sind müde. Ich habe das Gefühl, ich muss die jetzt erstmal hochlegen. Viele Leute sagen, ich komme dann nach Hause von der Arbeit und ich muss erstmal die Beine hochlegen, damit das so ein bisschen entspannt sein kann. Andere klagen darüber, dass sie so ein Manschettengefühl haben, als wenn von außen was gegen die Beine drückt.
Okay. Ja. Und was ist mit dieser berühmten Schwellung, Wasser in den Beinen? Kommt das dann erst später oder?
Das kommt erst im Laufe der Zeit. Es ist also nicht so, dass man direkt alle Symptome von Anfang an hat, sondern es fängt eben wirklich langsam schleichend an. Hin und wieder ist es aber auch so, dass Patienten sagen, ja, mir ist doch aufgefallen, dass das eine Bein mehr geschwollen ist als das andere oder die Socken, die schneiden ein.
Ja. Ja, und dann sieht man das so.
Oberhalb vom Sprunggelenk, dass die so, sieht man die Socken aus, oh, die sind doch ganz schön eingeschnürt gewesen. Und das können auch erste Symptome sein. Aber es gibt es in allen Variationen.
Und also müde Beine wären die ersten Warnhinweise.
Ja.
Und dann wäre schon gut, ich suche den Arzt auf,
ja.
Den Spezialisten.
Ja, da kann man nachschauen. Es gibt natürlich unterschiedliche Ursachen, auch für eben müde, schwere Beine. Das kann natürlich auch Vitaminmangel und dass die Elektrolyte nicht mehr so gut stimmen im Blut und so weiter. Es gibt andere Ursachen dafür, aber häufig ist schon auch eben eine venöse Stauung eigentlich der Grund für müde und schwere Beine.
Hast du mir gerade ein Stichwort gegeben, venöse Stauung. Ich glaube, es wäre ganz gut, wenn du mir und dem Publikum mal kurz erklärst, was sind Venen, was sind Arterien? Manche sprechen auch von Adern. Ich glaube, das ist ein Überbegriff für irgendwie alles und sehr unspezifisch. Ja. Wir Mediziner kennen eigentlich Venen und Arterien. Was ist der Unterschied und warum können Venen erkranken und dann geschwollene Beine machen?
Ja, also wir unterscheiden die Arterien von den Venen. Die Arterien führen das sauerstoffreiche Blut vom Herz weg zu den Organen oder zu der Muskulatur, versorgen das mit Sauerstoff. Das Herz ist die Pumpe, das pumpt das Blut durch diese Arterien durch und deshalb ist die Arterienwand auch relativ fest und anatomisch anders aufgebaut als die Venenwand. In den Venen muss das verbrauchte Blut, also nachdem der Sauerstoff abgegeben worden ist, zurück zum Herz transportiert werden. Und jetzt haben wir das Problem, dass in den Venen kein Blutdruck herrscht. Der Blutdruck ist eigentlich null. Und wenn wir den ganzen Tag stehen, drückt eben die Blutsäule, die Schwerkraft, die Erdanziehungskraft, zieht das Blut eigentlich Richtung Fuß zurück und das Blut muss gegen die Schwerkraft nach oben strömen. Aha. Wie strömt das Blut jetzt nach oben? Da ist auch wieder unsere Atmung eigentlich, der Brustkorb, die Lunge, der wichtigste Motor. Das heißt, wenn wir ein- und ausatmen, wird das Blut quasi angesaugt. Es entsteht ein Unterdruck im Brustraum und das Blut wird angesaugt. Dazu haben wir noch Venen auch in der Muskulatur. Das heißt, wenn wir die Muskulatur betätigen, die Wadenpumpe aktivieren, wird das Blut noch aktiv nach oben gedrückt. Kleinere Faktoren ist dann zum Beispiel auch noch, dass im rechten Herzen, wo ja das Blut, das venöse Blut dann ankommt, auch eigentlich kein Blutdruck herrscht in dem Sinne, dass das Blut einfacher aufgenommen werden kann vom rechten Herz.
Und wieso schwillt das Bein an bei einer kaputten Vene?
Wenn wir von kaputten oder gebrochenen Venen und dann eben Krampfadern sprechen, ist es so, dass wir heute wissen, dass die Venenklappen nicht mehr funktionieren. Das heißt, in den Venen haben wir Venenklappen, Art Rückschlagventile, die das Blut aufhalten sollen, dass es eben nicht Richtung Fuß zurückstaut.
Geht dann so treppenartig eigentlich nach oben.
Ganz genau, ganz genau. Und wenn diese Venenklappen nicht mehr gut abschließen, ja, wenn die Rückschlagventilfunktion nicht mehr funktioniert, dann kommt es zum Rückstau. Wir wissen heute, die Venenklappen bestehen aus Bindegewebe und wenn dieses Bindegewebe schwächer wird, da spielen erbliche Faktoren auch eine sehr große Rolle, dann schließen die irgendwann nicht mehr gut. Das Blut staut sich zurück durch den erhöhten Rückstau, kommt es zu Druck auf die Venenwand und die Venenwand ist auch durchlässig für Flüssigkeiten. Mhm. Ja, es wird praktisch Gewebswasser aus der Vene herausgedrückt und in das Gewebe zwischen den Zellen und so weiter und unter der Haut. Und das macht die Schwellung und da sprechen wir von Wasser im Bein.
Okay, und das ist der Grund, warum man dann diese Schwellung hat, manchmal auch einseitig, weil auf einem Seite, auf der einen Seite die Klappe kaputt ist, auf der anderen Seite noch
ganz
funktioniert.
Genau. Und das kann alle Abschnitte im Venensystem betreffen, diese Venenklappenschwäche. Das muss jetzt nicht so sein, dass es oben in der Leiste anfängt und dann langsam bis zum Fuß geht. Es kann auch sein, dass es nur im Unterschenkel ist oder nur am Oberschenkel. Also es gibt da unterschiedliche Stationen auch, wo das auftreten kann.
Macht es denn überall ein Problem oder ist es weniger schlimm, wenn es nur im Unterschenkel auftritt?
Als Nein, die Schwerkraft ist natürlich am größten am Unterschenkel. Deshalb hat man eher zunächst am Unterschenkel auch Probleme.
Gut. Jetzt, was ich mich als Laie fragen würde, ich springe jetzt ein bisschen, aber wenn die Vene später entfernt wird, was ja auch gemacht wird, Wie wird das Blut denn dann zurücktransportiert?
Es sind immer nur einzelne Venen eigentlich. Also wir haben anatomisch gesehen ungefähr 250 verschiedene Venen im Bein.
Okay.
Und wenn wir da die ein oder andere Vene entfernen, ist das kein größeres Problem.
Kann ich mir das wie so ein Netzwerk vorstellen? Ja. Und wenn ich einen Teil entferne, dann wird das von anderen Teilen wieder übernommen?
Grundsätzlich ganz grob, die Drainage des Blutes funktioniert von der Oberfläche in die Tiefe.
Ja.
Und man muss sich das vorstellen, auch wie vielleicht so ein Heizungssystem oder so mit der Pumpe auch und so weiter. Ja. Und das Blut fließt dann von der Oberfläche in die tiefe Vene, in die Hauptvenen, die es dann wieder zurück zum Herz transportieren müssen. Und wie gesagt, in den unterschiedlichen Etagen im Bein, also in der Tiefe oder im Unterhautgewebe oder auch direkt in der Haut, können eben Venenklappenprobleme auftreten.
Habe ich die Venenerkrankung nur an den Beinen oder könnte ich die auch woanders haben?
Theoretisch kann man die auch woanders haben, aber in den Beinen ist halt die Erdanziehungskraft am größten, ja, dass man am ehesten da Stau hat. Wo wir auch Krampfadern sehen, ist natürlich, wenn wir in den oberen Extremitäten Thrombosen haben, nach Unfällen, nach Operationen und so weiter. Da kann es auch zum Stauungsproblem kommen.
Okay.
Aber sehr selten.
Selten. Jetzt merke ich diese müden Beine, vielleicht auch eine leichte Schwellung, jetzt komme ich zu dir. Was machst du denn dann? Wie untersuchst du das?
Also grundsätzlich spreche ich natürlich erstmal mit dem Patienten, so wie wir uns hier auch unterhalten. Es ist ganz wichtig zu fragen, was sind genau die Probleme, wo hängt's, was stört. Dann schaue ich mir die Beine an. Wie sieht die Haut aus? Sehe ich Krampfadern? Sehe ich eventuell Kratzspuren zum Beispiel? Kann durch einen erhöhten Druck von innen durch die Krampfadern, durch die Stauung, durch das Wasser im Bein, die Hautdurchblutung vermindert sein. Ja. Der Patient kratzt sich dann, das juckt. Im weiteren Verlauf können natürlich auch Wunden entstehen. Das ist ganz wichtig zu gucken. Es ist ganz wichtig zu schauen, wie ist auch die arterielle Situation, also wie ist die Sauerstoffzufuhr im Bein. Und abschließend macht man dann, um das genau zu klassifizieren und genau einschätzen zu können, in welcher Etage und wie ausgeprägt ist das, die Ultraschalluntersuchung.
Okay, also relativ unproblematisch. Ja. Da wird so ein Ultraschallkopf in Venenverlauf gehalten. Und
ja, das tut nicht weh.
Ja.
Es dauert eine Zeit, ist so ein bisschen Detektivarbeit, genau festzustellen, welche Venen sind in welchen Abschnitten wo.
Ja.
Nicht so ganz funktionstüchtig und es hat keine Nebenwirkung, anders als früher mit der Röntgenuntersuchung, vielleicht sogar noch mit Kontrastmittel, wo doch eine gewisse Radioaktivität eine Rolle spielt, Röntgenstrahlen und so weiter. Das hat man beim Ultraschall nicht. Also ist völlig ungefährliche und nicht schmerzhafte Untersuchung.
Okay. So, jetzt sagen wir, du stellst Veneninsuffizienz fest und schlägst eine Therapie vor, aber über die wir vielleicht auch noch kurz reden. Und hier sei angemerkt, wir haben noch eine andere Kollegin, die auch Venenspezialistin ist. Mit der machen wir auch nochmal einen Podcast über die Therapie. Deshalb reißen wir das nur kurz an. Aber gesetzt der Fall, ich würde sagen, nee, ich will das nicht behandeln lassen. Was passiert denn, wenn ich nichts mache? Wie geht's dann weiter?
Es gibt immer wieder Patienten, die da sagen, ja, ich scheue mich aber vor einer Behandlung. Ich möchte das irgendwie nicht behandeln lassen. Also unbehandelt kann das zunehmen, stärker werden. Die Beschwerden werden stärker. Es kann durch den Stau zu Hautveränderungen kommen. Dadurch, dass immer ein Teil des Blutes sich zurückstaut und eigentlich nicht mehr dann am normalen, gesunden Blutkreislauf teilnimmt, kommt es zu einer Überlastung dieser tiefer gelegenen Venen, die immer das Blut wieder nach oben pumpen, aber ein Teil immer wieder abzweigt in das oberflächige Venensystem durch die Stauung, erhöht sich auch die Thrombosegefahr zum Beispiel.
Aha, das wäre also eine der ernsteren Folgen, wenn ich dann nichts mache, könnte ich eine Thrombose bekommen. Was ist gefährlich an der Thrombose?
Das Gefährliche an der Thrombose, dann sprechen wir über Blutgerinnsel, die sich bilden in den tiefen Venen. Diese Blutgerinnsel können mit dem Blutstrom mitgerissen werden und in die Lungenstrombahn gelangen. Dann sprechen wir von einer Lungenembolie.
Unschön.
Aber nicht jede Thrombose macht eine Lungenembolie und nicht jede Lungenembolie führt zum Tod. Das ist auch sicher gut zu wissen, aber es kann, es ist schon ein gewisses Risiko. Es ist aber selten, dass ein ausgeprägtes Krampfaderleiden zu einer Thrombose führt.
Okay.
Mehr müsste man eigentlich fürchten, dass eben diese Hautveränderungen, dass die Lebensqualität vermindert wird, dadurch, dass die Beine spannen, dass die schwer sind, dass die müde sind, dass die anfangen zu jucken, dass eventuell auch mal später ein offenes Bein entstehen kann.
Also das sogenannte Ulcus cruris nennt man das. Das heißt, dann ist es sozusagen, die Haut ist so schlecht versorgt, dass sie eigentlich dann abstirbt.
Ja, man muss sich das so vorstellen, durch diesen Rückstau kommt es eben zum Wasseraustritt. Dieses Wasser sammelt sich, das kann nicht mehr durch die Lymphgefäße abtransportiert werden. Das drückt von innen gegen die Haut und vermindert da die kapilläre Durchblutung der Haut. Und da kommt eben viel zu wenig Sauerstoff. Die Haut ist ja auch ständig im Wechsel begriffen. Die erneuert sich und schilfert ab und so weiter. Und dieser ganze Reparaturmechanismus, der funktioniert dann eben nicht mehr dadurch, dass die Kapillaren abgedrückt werden und es eigentlich ein Sauerstoffmangel in der Haut ist.
Okay. Das offene Bein ist eine schwerwiegende Sache, die wir auch in der Dermatologie hier wieder sehen. Ja. Gut. Schließen wir das hier mal so mit den Folgen ab. Jetzt will ich aber trotzdem noch keine OP. Wie lange gibt's, also erstmal gibt es sogenannte konservative Behandlungsmöglichkeiten ohne OP? Und wie lange kann ich mit denen durchkommen?
Also es gibt viele Patienten, die sich einfach davor fürchten und sagen, ich lasse mich auf keinen Fall behandeln. Ich sag mit Absicht behandeln, weil früher war das immer die Operation.
Ja.
Und das heißt, die Venen wurden herausgezogen, diese sogenannte Stripping-Operation und Flebektomie, wo man die Venen eben über viele Schnitte entfernt. Da hatten sehr viele Patienten auch Schlechtes gehört und haben da Respekt vor und möchten das nicht. Heute haben wir Gott sei Dank eben die Möglichkeit, sehr schonend, schmerzarm, risikoarm, ambulant, in örtlicher Betäubung die Venen zu behandeln. Das ist ein ganz großer Vorteil.
Mit so einem Laser, oder?
Mit einem Laser, mit einem Katheter. Es gibt verschiedene Katheter. Wir können sogar heute die Venen mittlerweile verkleben. Es gibt so einen Acrylkleber, den man verwenden kann. Und wir haben die Verödungsmittel, dass wir eine Art chemisches Medikament in die Venen spritzen können, wodurch die Venenwand zerstört wird und die Venen verkleben und vernarben. Also es gibt da eine ganze Menge verschiedene Methoden, dass wir sehr gut behandeln können. Aber trotzdem möchten manche Patienten das einfach nicht. Und denen kann man anbieten, dass sie dann doch eine gewisse Verbesserung ihrer Lebensqualität dadurch erreichen, dass sie konsequent jeden Tag tagsüber die Kompressionsstützstrümpfe anziehen.
Ja,
die Kompressionsstützstrümpfe führen einfach durch einen Druck von außen zu einer Verringerung des Venendurchmessers, wodurch das Blut besser zurückströmen kann und auch die Venenklappen besser funktionieren, weil einfach, man kann sich das lebhaft vorstellen, gell? Wenn die Vene so groß ist, dann schließen die Venenklappen nicht mehr und wenn ich die Vene zusammendrücke, dann funktioniert das Venen ja einigermaßen. Aber in dem Moment, wo die Strümpfe ausgezogen werden, versackt das Blut wieder im Bein und die ganze Wirkung ist eigentlich vorbei.
Also das heißt, mit den Strümpfen, mit den Kompressionsstrümpfen, Stützstrümpfen kann ich mich nur eine gewisse Zeit wahrscheinlich über Wasser halten, wenn man so will. Okay.
Eigentlich schon. Und ich sage all meinen Patienten, heute muss man keine Angst mehr vor einer Venenbehandlung haben.
Ja, sehe ich auch so. Jetzt sehe ich hier und da Sportler, die offenbar gesund sind und trotzdem diese Stützstrümpfe tragen. Gibt es irgendeinen Vorteil, dass man das prophylaktisch machen könnte, sollte? Oder ist das mehr schick? Oder haben die vielleicht eine ganz andere Intention, dass irgendwie da der Muskel...
Also eine gewisse Venenschwäche hat jeder. Ich ziehe zum Beispiel, wenn ich den ganzen Tag im Operationssaal stehe, ziehe ich auch sehr gerne die Kompressionsstrümpfe an und fühle einfach, obwohl ich keine Krampfadern habe, aber dass die Beine abends weniger müde anfühlen, weniger Spannung da ist, dass ich insgesamt mich doch ein bisschen wohler fühle. Beim Sport kann das natürlich schon so sein, dass gewisse Verringerung des Venendurchmessers auch zu einem schnelleren Rückstrom führt.
Ah, das könnte Sinn machen,
Dass mehr Blut eben mit Sauerstoff angereichert werden kann.
Werde ich denn venenkrank? Du hast ganz am Anfang was von erblich gesagt.
Ja, wir unterscheiden die primäre Varikose oder das primäre Krampfaderleiden von der sekundären Varikose. Bei der primären Varikose sind die Faktoren, die dazu führen, eigentlich nicht bekannt. Es sind in der Regel nur erbliche Faktoren und die spielen doch eine relativ große Rolle. Wir wissen heute, dass wenn zum Beispiel die Mutter an einem Krampfaderleiden erkrankt war oder ist, dass es zu 60% auch auf die Kinder übertragen wird. Stärker wird es noch übertragen, wenn der Vater das auch hat. Dann ist es so um die 70%. Und wenn es beide haben, also Vater und Mutter, ein Krampfaderleiden aufweisen, 80-90% Wahrscheinlichkeit, dass die Kinder das bekommen.
Relativ hoch. hoch.
Bei den sekundären gibt es viele Ursachen. Wir wissen heute, dass vor allen Dingen mangelnde Bewegung, die ganzen Volkskrankheiten, die so auftreten, doch damit zusammenhängen, dass wir uns einfach nicht mehr ausreichend bewegen. Wir ernähren uns schlecht, wir haben Übergewicht. Ja, das sind so mit die Hauptprobleme und Gründe, warum Krampfadern noch zusätzlich auftreten können.
Was ist häufiger, die primäre oder sekundäre?
Das ist schwer zu sagen.
Okay.
Meistens ist es so, dass auch bei der sekundären Varikose trotzdem auch die primäre noch eine gewisse Rolle spielt.
Mischform, ja.
Das heißt, diese Mischformen, also die meisten Patienten eigentlich, die ich so sehe in meinem Alltag, in meiner Sprechstunde, die haben auch erbliche Faktoren.
Okay, gut. Wir kämen jetzt eigentlich zum Thema Therapie. Das haben wir kurz vorhin angerissen. Das würde ich mal ausklammern. Das wäre dann nochmal ein separater Podcast. Aber was vielleicht heutzutage mindestens genauso wichtig ist, ist die Vorbeugung. Du hast ein paar Gründe genannt für die sekundäre Übergewicht, Diabetes, weiß nicht, was sonst allenfalls noch da eine Rolle spielt. Das würde ja dann auch unmittelbar Einfluss haben auf die Vorbeugung. Was kann ich machen, um eine Venenerkrankung zu verhindern von meiner Seite?
Ganz wichtig, ausreichende Bewegung.
Alles? Fahrradfahren, Schwimmen, Laufen, ja, spielt keine Rolle?
Die Ausdauersportarten sind natürlich viel besser präventiv oder haben präventiven besseren Nutzen als jetzt reine Kraftsportarten zum Beispiel, wo ich einfach nur die Gewichte hochstemme. Also Ausdauersportarten sind immer gut und das heißt jetzt nicht, dass man jeden Tag 20 Kilometer joggen muss oder 60 Kilometer mit dem Rennrad unterwegs sein muss. Laufen, walken, ein bisschen mit dem Fahrrad unterwegs sein, das reicht schon völlig aus. Zusätzlich sollte man darauf achten, dass man nach Möglichkeit kein Übergewicht entwickelt. Mhm. Und natürlich auf eine gesunde Ernährung. Was wir heute auch wissen, wie bei auch den Arterien oder arteriellen Erkrankungen, spielt das Rauchen eine gewisse Rolle.
Okay.
Also nach Möglichkeit nicht rauchen, gesund ernähren.
Gleiche Ernährung wie bei Arterien auch? Ist im Grunde die gleiche Idee, dass man...
Ja, bei den Arterien ist ja immer dieses Cholesterin.
Genau.
Das spielt bei den Venen weniger eine Rolle eigentlich. Aber eine gesunde Ernährung. Man kann noch die Beine zum Beispiel am Abend, wenn man duscht, gerade hinterher noch kalt abduschen. Diese Wechselbäder, um die Durchblutung anzuregen. Wenn man irgendwo sitzt, jetzt nicht gerade im Restaurant oder so, nach Möglichkeit die Beine hochlegen zu Hause. Das sind sicherlich immer gute Maßnahmen.
Ja.
Und wenn man einen stehenden Beruf hat und man weiß zum Beispiel, dass die Mutter oder der Vater auch Krampfadern hatten, ohne dass man jetzt schon an den Krampfadern erkrankt ist, kann man präventiv natürlich auch die Kompressionsschildstrümpfe tragen.
Okay. Martin, du hast das Thema Ernährung angesprochen, dass die Ernährung, eine gesunde Ernährung, wichtig ist für die Vorbeugung. Ich hatte kurz erwähnt, dass bei den Arterien vor allem das, oder du auch erwähnt, dass das Cholesterin und Cholesterol vornehmlich da eine Rolle spielt. Was ist bei den Venen denn wichtig, was die Ernährung angeht?
Es ist wichtig zu wissen, dass oft auch Art entzündliche Reaktionen an den Venenklappen stattfinden, wodurch die Venenklappen sich zusammenziehen, vernarben und nicht mehr so gut schließen. Und da kommen wir zu dem spannenden Thema eigentlich der Antioxidantien. Wir wissen heute, dass sogenannte freie Radikale bei Entzündungen entstehen und die werden praktisch abgefangen von bestimmten Substanzen in der Ernährung. Die Antioxidantien, zum Beispiel Vitamin C, Vitamin B2. Und dann gibt's ganz wichtig noch die sogenannten Astaxanthine. Das sind ganz starke Power-Antioxidantien. Das sind sogenannte Carotinoide. Wir wissen ja heute auch, dass es gibt ungefähr 700 verschiedene. Das sind diese Farbstoffe, die die Tomaten rot machen und die Paprika rot oder gelb färben. Und die können eben diese Entzündungsreaktionen an den Venenklappen vermindern und die Venenwand auch stärken. Man wird es nie schaffen, solche Venenveränderungen, vor allen Dingen bei der primären Varikose, also die Krampfadern, die vererbt sind, zu heilen. Aber man kann es verbessern und da spielt doch die gesunde Ernährung eine ganz große Rolle. Und diese Astaxanthine zum Beispiel haben wir ganz stark in Algen.
Okay.
Und man liest ja immer wieder und hört immer wieder, dass Algen gibt's mittlerweile in Creme, in Kosmetika, als Nahrungsergänzungsmittel, in den Küchen.
Wird's eingesetzt.
Immer stärker. Und zum Beispiel die Flamingos, die eben jetzt Algen fressen, aber auch die kleinen Krebse. Die Rotfärbung kommt eben auch von diesen Astaxanthinen.
Ah, ja.
Oder die Lachse. die Wildlachse, die müssen ja unheimlich viel Kraft aufwenden, um gegen die Strömung zum Laichen zu kommen. Und diese Astaxanthine, die sitzen dann in diesem roten Muskelfleisch von den Lachsen auch.
Was kann ich denn aber konkret machen? Wie könnte meine Ernährung aussehen? Mal ganz konkret. Ich habe mal gelernt, wir beschäftigen uns viel mit der Haut und auch in der Hautpflege arbeiten viel mit Antioxidantien. Ein Gemüse- und Obstteller und zwar möglichst bunt, ein Regenbogen essen, heißt es immer. Also Paprika, Tomate, Zucchini, möglichst viele Farben auf dem Teller zu haben in Form von Gemüse oder Obst. Was wäre aus deiner Sicht? Würdest du dem folgen oder...
Würde ich auf jeden Fall folgen. Ist auch ganz interessant, eigentlich so die rote Paprika ist eigentlich, hat mehr Vitamin C und mehr Vitamin A und E und so weiter als jetzt die gelbe Paprika. Es kommt aber ein bisschen drauf an, das Vitamin C, das bekomme ich mehr und besser aus der roten Paprika, wenn ich sie roh esse, als wenn ich sie koche. Aber die fettlöslichen Vitamine wieder A und E, wenn ich es eben dünste.
Okay, also.
Aber so ein Gemüseteller ist natürlich gut. Und wenn man da noch ein bisschen, wenn man jetzt nicht direkt vegan isst oder so, dann kann man noch ein bisschen Lachs dazu nehmen. Und so kann
vielleicht
man
irgendwie ein Öl mit Omega 3 und 6 oder was in der Art. Und dann kann man auch die Vitamine besser lösen. Wie siehst du das? Ich finde das ein sehr spannendes Thema. Ich habe mal gelernt, auch dass Zucker in unserer Gesellschaft ein riesiges Problem ist. Und zwar nicht nur das, was offensichtlich süß ist, also die Schokoriegel und so, sondern auch viel in dem Convenience-Food. Also wenn ich mir abends, sag jetzt mal Hörnli und Gehacktes mache, das aber fertig aus diesen Tiefkühltruhen da hole und dann in der Mikrowelle mache, schmeckt mir zwar salzig, ist aber trotzdem voll mit Zucker, weil Zucker konserviert. Und ich ernähre mich seit einigen Jahren relativ frisch. Gott sei Dank haben wir auch ein Restaurant hier und können das ganz gut mittlerweile. Und ich meine, dass es mir deutlich besser geht, seit ich meinen Zuckerkonsum erheblich reduziert habe.
Ja, subjektiv. Kann man nur zustimmen. Allgemein in der Medizin, wir wissen ja auch, dass es zum Beispiel für die Alzheimer-Erkrankung, dass da auch Zucker eine ganz große Rolle spielt, kann es auch nicht verhindern, aber kann es beschleunigen. So ist es mit den
Arterien. Also frisch zubereiten. Also
frisch zubereiten, viel, viel Vitamine, viel Gemüse.
Kurz zu den Algen. Also Algen scheinen da ja auch, das wusste ich übrigens nicht. Das heißt, ich könnte versuchen, mir einfach auch Algen in mein Gericht einzubauen. Oder gibt es Pulver oder wo finde ich das?
Ja, ich denke in ganz speziellen
Asialäden oder wie auch.
Wird spannend. Bestimmt kommen.
Ich muss mir noch ein Rezept aussuchen, wie man Algen gut zubereiten kann. Aber das wusste ich nicht, dass sie so stark an mit Axat sind. Wie nennt sie?
Astaxanthine.
Astaxanthine. Ja. Sehr, sehr spannend. Naja, aber ein super spannendes Thema mit den Antioxidantien und dergleichen, weil das ist ja bei uns in der Dermatologie und Haut auch ein riesiges. Also
ich denke, da können natürlich die Ernährungswissenschaftler viel, viel bessere Auskunft geben. Ja. Aber ich versuche auch meinen Patienten das entsprechend doch zu empfehlen, eben auch auf die Ernährung zu achten und auf die Vitamine. Und man kann schon mit relativ einfachen Maßnahmen, ohne dass man sich jetzt groß beliest oder irgendwelche wissenschaftlichen Artikel sich zu Gemüte führt, kann man doch mit einfachen Mitteln dazu kommen, auch gesund und ausgewogen sich zu ernähren.
Ja, absolut. Bin ich deiner Meinung. Ganz, ganz lieben Dank
für das Gespräch. Sehr gerne, hat mir Spaß gemacht.
Danke, mir auch. Schön wart ihr bei dieser Folge dabei. Falls ihr jetzt noch mehr zum Thema wissen wollt, dann geht doch auf unsere Website skinmed.ch. Aber auch auf unserem Instagram-Kanal findet ihr spannende Informationen zu unseren Behandlungen und Einblick in den Klinikalltag. Die direkten Links findet ihr in den Shownotes. Ich freue mich, wenn ihr bei der nächsten Skincast-Folge wieder einschaltet. Bis bald, euer Felix Bertram.